Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibolella. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Bereit für die Zukunft im People-Business? Tauche mit uns in die spannendsten Trends und Innovationen auf der Zukunft Personal Europe vom 10. bis 12. September in Köln ein. Es erwarten dich über 700 inspirierende Vorträge, interaktive Workshops und Networking-Möglichkeiten sowie rund 600 Aussteller. Von neuen Technologien bis hin zu bahnbrechenden HR-Strategien, hier erfährst du alles, was du wissen musst. Und das Beste, als treuer Hörer erhältst du ein kostenloses Besucherticket. Besuch unsere Webseite und sichere dir dein Ticket. Schnell sein lohnt sich.
Herzlich willkommen zu dieser Folge Kurz gefragt. Wir wollen diesmal über Jugendschutz im Arbeitsrecht sprechen. Denn zum Schutz Minderjähriger gelten besondere Regelungen, die Arbeitgeber beachten müssen und aus denen sich möglicherweise sogar Chancen ergeben. Lieber Herr Dr. Lellay, wo finden sich denn Regelungen zum Jugendschutz bei der Arbeit?
Ja, ich denke, das Thema Jugendschutz bei der Arbeit, und deswegen, Frau Politz, finde ich das auch echt gut, dass wir das heute im Podcast mal aufnehmen, ist ja mal was einerseits allgegenwärtig ist. Gott sei Dank, Jugendschutz ist eine wichtige Sache, auch und gerade im Arbeitsverhältnis, am Arbeitsplatz. Aber andererseits manchmal etwas in den Hintergrund gerät, weil man sich denkt, naja gut, das ist sowieso alles selbstverständlich. Das ist es natürlich überhaupt nicht. Es gibt ein ganzes Gesetz, was sich damit befasst, das Arbeitsschutzgesetz. Es gibt aber auch andere Regelungen, die was damit zu tun haben. Ein bisschen entfernter das Berufsbildungsgesetz, was sich ja nicht nur auf Minderjährige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beschäftigte bezieht, aber dann auch solche Dinge wie das bürgerliche Gesetzbuch, nämlich Paragraphen 828 BGBÖ, wo ein spezielles Haftungsregime eingeführt wird für Minderjährige. Und dann natürlich auch ganz, ganz wichtig, Tarifverträge, die haben häufig und auch teilweise recht ausgeprägte Regelungen zum Jugendarbeitsschutz. Und dann, man kann es ja fast gar nicht anders erwarten, gibt es auch eine EU-Richtlinie, nämlich die EU-Richtlinie über den Jugendarbeitsschutz. Das ist die Richtlinie 9433 EG. Das heißt also, hier auch auf der supranationalen Ebene, auf der europäischen Ebene, ist der Jugendarbeitsschutz gewährleistet und auch gesetzlich verankert.
Was sind denn die zentralen Inhalte und die grundsätzlichen Ziele solcher Sonderregelungen?
Ich denke, die Ziele kann man gut zusammenfassen, wenn man sich das nochmal vor Augen fasst, was ja auch gerade so das Jugendarbeitsschutzgesetz vorweg stellt. Es geht also ganz klar um den Schutz von Jugendlichen und Heranwachsenden vor körperlicher und geistiger Überforderung in einem Arbeits- bzw. Beschäftigungsverhältnis und genauso wichtig auch eine ordnungsgemäße Ausbildung zu sichern. Das Ganze ist dann immer etwas schlagwortartig, finde ich aber trotzdem gut, kann man sich nicht gut merken, zusammengefasst mit diesem Begriff alters- und entwicklungsgemäß muss das alles sein. Und da gibt es dann eben diese bestimmten Regelungen, zum Beispiel zu den Höchstarbeitszeiten, zu den Ruhepausen, zu den Beschäftigungsverboten, zu dem Vorrang der berufsschulischen Bildung und so weiter und so weiter.
Macht es denn einen Unterschied, ob es sich um einen minderjährigen Auszubildenden handelt oder einen minderjährigen Arbeitnehmer?
Ja, absolut. Ein ganz großer Unterschied. Erstmal natürlich, die Ausgangslage ist gleich. Man kann ins BGB hier auch nochmal reinschauen und einfach mal zu sagen, wann sprechen wir denn überhaupt von Minderjährigen? Minderjährige sind alle die Personen, die noch nicht volljährig sind. Und dann kann man fragen, wer ist volljährig? Da steht drin in Paragraphen 2 BGB, mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ist man volljährig. Und dann haben wir hier diese besondere Unterscheidung, die Sie ja so richtig angesprochen haben, Frau Politz, nämlich dass man sagt, in einem Ausbildungsverhältnis gibt es einen Unterschied zu sonstiger Beschäftigung von Minderjährigen. Ausbildungsverhältnis ist geregelt im Berufsbildungsgesetz, da auch nochmal ein ganz spezieller Rahmen, spezielle Schutznormen für die Auszubildenden, die also häufig Minderjährige sind, aber auch nicht unbedingt, nicht? Es gibt ja viele Ausbildungsberufe, die heute zum Beispiel ein Abitur, also eine Hochschulreife voraussetzen, Ansonsten, da hat man es häufig eben nicht mehr mit Minderjährigen zu tun, aber auch in klassischen Ausbildungsberufen, typischerweise auch im Handwerk, da sind das Minderjährige und die sind dann im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes nochmal besonders geschützt.
Gibt es bei besonderen Umständen Ausnahmen? Ich denke vor allem an die Männerfußball-EM, bei der ja Minderjährige auf dem Platz standen, oder an Musikveranstaltungen, an denen Minderjährige mitwirken.
Ja, richtig. Und ich finde, Frau Bullitz, Sie haben die Beispiele auch schon sehr gut gewählt. Es ist so, der Gesetzgeber ist ja da auch nicht auf den Kopf gefallen, also von der Lebenswirklichkeit nicht weit weg, weiß also letztendlich, worum es geht. Man kann zum Beispiel einmal reinschauen in den Paragraphen 14 Jugendarbeitsschutzgesetz. Da gibt es Ausnahmeregelungen zu Arbeitszeiten und sonstigen Beschäftigungsbedingungen. Und das sind ganz häufig eben tatsächlich diese Dinge, die Sie auch gerade ansprechen. Anderes Beispiel aus der Praxis sind immer die berühmten Musik- oder Theaterveranstaltungen oder auch so etwas wie Aufnahmen bei Rundfunk oder Film- und Fotoaufnahmen. Da gibt es also Lockerungen im Jugendarbeitsschutz und auch eben die Sportveranstaltungen sind ein wichtiger Punkt. Und ich denke, man kann ja hier auch ganz klar sehen, dass eben nicht mit zweierlei Maß gemessen wird, sondern dass man eben verhältnismäßig an die Sache rangeht. Es ist eben ganz einfach aus meiner Sicht auch was anderes, wenn Jugendliche und Heranwachsende zum Beispiel bei einer Sportveranstaltung mitwirken, als dass man die einfach über die Zeit irgendwo am Fließband stehen lässt und wirklich in Anführungszeichen harte Arbeit machen lässt.
Wie wird das dann also in der Praxis gehandhabt? Denn diese Sperrzeiten werden ja bei den angesprochenen Veranstaltungen häufig nicht eingehalten und bei dem Beispiel Fußball ist das Ende der Arbeitszeit oft auch gar nicht absehbar, weil ja noch nach dem Abpfiff das Auslaufen, Pressekonferenzen, Siegerehrungen und so weiter dazukommen.
Ja, das ist richtig. Hier muss man leider auch sagen, gibt es vielleicht eine gewisse Grauzone. Prinzipiell ist es eben so, dass die, wenn wir jetzt über den sportlichen Bereich sprechen, die Vereine, die Veranstalter verpflichtet sind, für die gesetzeskonforme, für die angemessene Aufsicht zu sorgen. Daneben gibt es aber ja auch immer noch die Pflicht der Eltern und Erziehungsberechtigten, die auch über die Einhaltung des Jugendschutzes ja wachen sollen. Und dann auch nicht zuletzt natürlich auch die Aufsichtsbehörden. Man muss sagen, hier gibt es vielleicht einen gewissen Graubereich, den es in der Praxis nicht zu akzeptieren gilt, aber der einfach immer wieder vorkommt. Und man muss dann einfach versuchen, das Ganze so gesetzeskonform wie möglich umzusetzen.
Welche Sanktionsmöglichkeiten bestehen denn bei und wer überwacht überhaupt die Einhaltung?
Ja, die Sanktionsmöglichkeiten werden durchgeführt durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden. Da gibt es hin bis zu Bußgeldern und sogar Strafvorschriften. Das kann man nachlesen in den Paragraphen 58 fortfolgende Jugendarbeitsschutzgesetz. Das ist also ein strenges Regime, was da eingreift. Und das sollte man eben auch nicht unterschätzen. Stichwort Gewerbeaufsichtsämter, die sind eben für den Arbeitsschutz und damit auch für die Überwachung des Jugendarbeitsschutzes zuständig. Manchmal von Bundesland zu Bundesland verschieden. Das ist ja so ein Kennzeichen unseres föderalistischen Systems, aber doch ist flächendeckend diese Aufsicht durch die zuständigen Behörden gegeben.
Gibt es bei der Beschäftigung Minderjährige weitere Besonderheiten, die Arbeitgeber beachten sollten?
Ich denke, was man sich immer vor Augen führen muss, ist ja, dass das Gesetz selber bei den Minderjährigen eine sogenannte Alterseinstufung vornimmt. Das sind diese berühmten Einstufungen vom Kind zum Jugendlichen und dann eben 15. Lebensjahr vollendet, dann zum irgendwann dann zum Erwachsenen. Und das ist eben eine wichtige Voraussetzung auch zur ordnungsgemäßen bzw. gesetzeskonformen Anwendung dieser ganzen Regelungen, die es da gibt. Da ist auch so etwas natürlich im Schwange und wichtig wie Dokumentation von Arbeitszeiten bei der Tätigkeit von Jugendlichen und natürlich auch das, was man sich als Unternehmen sicher an zwei Fingern abzählen kann, nämlich die geringe bzw. gar nicht vorhandene Erfahrung, die Jugendliche, Beschäftigte, heranwachsende Beschäftigte mitbringen und auch möglicherweise ein geringes Bewusstsein für Risiken, die sich aus der Arbeitswelt ergeben können. Also hier sicherlich eine ganz besondere Verpflichtung, das sich übrigens ja auch klar widerspiegelt, zum Beispiel im Berufsbildungsgesetz, aber natürlich auch im Jugendarbeitsschutzgesetz durch die Herausforderungen bzw. auch Anforderungen, die das Gesetz dann stellt an die Unternehmen, die beschäftigen.
Jetzt haben Sie schon das geringere Risikobewusstsein Bewusstsein angesprochen. Vor welchen weiteren Herausforderungen stehen denn Unternehmen?
Unserer Erfahrung nach sind die Herausforderungen, oder ich sage es vielleicht einmal anders, die Vorteile werden bei weitem unserer Erfahrung nach von den Herausforderungen oder den Nachteilen, wenn man es mal so ein bisschen plastisch sagen würde, überwogen. Es ist ja ganz klar, und auch jedes gut geführte Unternehmen, wir sprechen es hier im Podcast ja auch regelmäßig an, der berühmte War for Talents, weiß natürlich, dass es gerade durch die Beschäftigung von Jugendlichen und Heranwachsenden Möglichkeiten gibt, langfristig Personal aufzubauen, Fachkräfte zu fördern, Talente zu fördern. Und das kann eben, und da gibt ja unsere gesetzliche Regelung einen super Rahmen ab, das kann eben relativ früh passieren. Das muss bei weitem nicht dann passieren, wenn die Leute schon eine Ausbildung gemacht haben oder einen Hochschulabschluss haben. Das geht eben ganz frühzeitig, kann das losgehen, im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben natürlich. Und das ist meiner Meinung nach für Unternehmen, die langfristig und nachhaltig Personalplanung durchführen, ein sehr, sehr guter Weg. Den sollte man auf keinen Fall vernachlässigen.
Und wovon profitieren Unternehmen und Belegschaft gegebenenfalls bei der Beschäftigung Minderjähriger?
Ich denke, das Ganze geht ja nicht als Einbahnstraße. Und das, was ich gerade sagte, was für Unternehmen eine gute und wichtige Rolle spielt, das ist genauso für die Minderjährigen bzw. die Heranwachsenden. Die haben da also die Möglichkeit, recht frühzeitig mit der Arbeitswelt in Kontakt zu kommen und auch eben im wirklichen Leben in Kontakt zu kommen, nicht nur aus irgendwelchen Lehrbüchern oder aus der Erzählung von Freunden, Bekannten, Familien, Angehörigen. Das heißt also sehr, sehr früh oder verhältnismäßig früh, angemessen früh in das Arbeitsleben einzusteigen, sich zu orientieren, Dinge kennenzulernen, Fähigkeiten zu erwerben, Kenntnisse zu erwerben, um dann auch qualifizierte und wirklich wissensbasierte Entscheidungen zu treffen für die spätere Berufswahl. Das kann sich also aus meiner Sicht in jeder Richtung nur positiv auswirken.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, tschüss.
Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de oder besuchen Sie die Shownotes.